NDR 1 Welle Nord. Der Schleswig-Holstein-Schnack.
In dieser Ausgabe mit Jan Graf. Hallo, und der begegnet einem Menschen, der nicht aufgibt. Ich weiß gar nicht, wie ich es anders sagen soll. Konstanze David aus dänischen Hagen bei Kiel, zwischen Kiel und Eckernförde. Wenige Tage nach der Covid-Impfung, ist jetzt eine Reihe Jahre schon her, begann ihre Gesundheit sich zu verschlechtern. Wegen und trotz ihrer chronischen Erschöpfung kämpft sie jetzt um Anerkennung als Geschädigte und um ein Leben, das noch Spaß machen soll. Woher nimmt ein Mensch die Kraft und den Willen, sich zu behaupten? Das ist eine der Fragen, die ich im Gepäck habe. Moin, Konstanze.
Moin, Jan. Schön, dass ich hier sein darf.
Also schön, dass ich hier sein darf. Wir sind bei dir zu Gast. Erstmal, bevor wir über das Schwere sprechen, will ich dich gerne kennenlernen. Wir sind im Gosdiek in dänischen Hagen, plattdeutsch Gänseteich. Und du warst ganz stolz im Vorgespräch. Du hast dafür gesorgt, dass diese Straße so heißt.
Jo, das habe ich. Also die Straße sollte eigentlich zur Lehmkuhle heißen. Und ich fand den Namen so unglücklich, erinnerte mich auch ein bisschen an Jauchegrube irgendwie. Und dann habe ich mich zusammengesetzt mit einem alten Bauern hier aus der Gegend. Der hatte so alte Flurkarten. Und dann wurde das tatsächlich hier in einer Gemeindesitzung auch so benannt. Und es landen bis heute hier hinten, hinter meinem Grundstück auf den Feldern, die Gänse.
Mhm. Du erzählst munter. Du hast gerade eine gute Zeit, eine gute Phase. Es war so, wir haben den Termin ausgemacht. Und es war so, dass wir kurz vorher uns nochmal vereinbart haben, nochmal zu sprechen, bist du in der Lage, mich zu empfangen? Das heißt, deine Performance gesundheitlich ist schwankend.
Sehr. Ja, und jetzt fängst du gleich mit den ganz harten Themen an. Also ich bin, glaube ich, eigentlich ein sehr energiegeladener und leistungsstarker Mensch. Ich bin Lehrerin gewesen, den Beruf, den ich heute nicht mehr ausüben kann, den ich sehr, sehr, sehr vermisse. Und ich bin dann vor 5 Jahren gegen Corona geimpft worden. Und bin dann wenige Tage nach der Impfung in der Schule umgekippt. Und die Welt drehte sich um mich herum. Ich konnte kaum noch gehen. Und nach verschiedenen Arztbesuchen und eigentlich blieb ich ohne Antwort zurück. Und ich habe dann 6 Monate, ich will das gar nicht so lange ausweiten, aber ich habe dann 6 Monate im Halbdunkel eigentlich im Bett oder auf dem Sofa verbracht. Und keiner wusste, was ich hatte. Ich bin dann nach 6 Monaten wieder fitter geworden, wollte zurück in die Schule und habe mich dann impfen lassen erneut. Und leider, leider, leider sind dann alle Symptome wieder aufgetreten. Ich möchte zunächst aber nochmal sagen, ich bin keine Impfgegnerin gewesen. Ich habe sehr viel Vertrauen in die Impfung gesetzt. Heute sehe ich manches etwas kritischer.
Weil deine Verschlechterung in zeitlicher Nähe zu der Impfung lag. Das ist das Argument, das du auch hast in dem Verfahren, das du gerade anstrengst.
Genau, genau. Also ich habe ein Verfahren angestrengt vom Sozialgericht in Schleswig. Ich kämpfe um die Anerkennung dieses Impfschadens. Ja, das ist ganz schwierig, einen ursächlichen Zusammenhang herzustellen, weil man wissenschaftlich noch gar nicht in der Lage dazu ist. Es gibt primär einen zeitlichen Zusammenhang, der aber mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ja dazu führt, dass man es anerkennen müsste. Aber das ist natürlich eine gerichtliche Entscheidung, die ich nicht vorwegnehmen kann. Ich kann nur sagen, dass ich vorher kerngesund war, dass ich gar nichts hatte, wirklich gar nicht, hatte nicht mal eine Allergie. Und all das, was dann an Symptomen aufgetreten ist, ist nach der Impfung aufgetreten und ist nicht nach Corona aufgetreten. Ich weiß, dass es diese Autoimmunerkrankung, die ich nun leider habe, auch nach Corona-Infektionen und auch nach anderen Infektionen gibt. Aber die Corona-Infektion hatte ich erst 1,5 Jahre später.
Das heißt, du bist tatsächlich geimpft, aber ohne eine vorherige Corona-Erkrankung in diese Symptomatik gegangen. Müssen wir vielleicht kurz mal drüber sprechen. Das ist ja ein Thema, MECFS. Du stehst im Thema. Was kannst du dem Laien darüber sagen?
Ja, also ich habe mir jetzt extra, muss ich die Brille aufsetzen, Jan, extra nochmal herausgesucht. ME steht für myalgische Enzephalomyelitis. / CFS, das heißt chronisches Fatigue-Syndrom. Also das ist eine neuroimmunologische chronische Erkrankung mit unterschiedlichsten Symptomen. Viele der Schwerstbetroffenen verbringen ihr Leben wirklich in abgedunkelten Räumen. Das habe ich in der ersten Phase auch so erlebt. Können keinen Besuch haben, können nicht aufstehen. Erleben eine unfassbare Erschöpfung, die nichts zu tun hat mit dem, was man so kennt als gesunder Mensch, wenn man stressige Phasen im Beruf hatte und dachte, oh, jetzt kann ich auch wirklich nicht mehr. Diese Erschöpfung, die ich auch erlebe, kann ich gleich nochmal erklären, ist einfach so allumfassend, als würde jegliche Lebenskraft entwichen sein. Und ich habe das große Glück, dass ich aus diesen schweren Erschöpfungsphasen immer wieder auch zurückkomme in stabilere Phasen. Aber auch die sind natürlich nicht so, wie ich früher gelebt habe, sondern das sogenannte Pacing ist hier ein Stichwort. Das heißt, dass man eben ganz vorsichtig mit seiner Energie sein muss. Das heißt, wenn ich abends vielleicht eine Einladung habe, die ich mittlerweile auch wahrnehmen kann, dann muss ich den ganzen Tag vorher liegen. Also beides, vielleicht nochmal einkaufen zu gehen und dann die Verabredung, das ginge auf gar keinen Fall.
Auch nach unserem Gespräch wirst du dann erstmal dich schonen, dich hinlegen.
Auf jeden Fall, Jan. Ich habe mir angewöhnt, und es geht auch nicht ohne, also immer eine Mittagspause zu machen. Da würden vielleicht die meisten denken, wow, würde ich mir auch gern gönnen. Aber das ist eine Pause von 2-3 Stunden, die mich vor dieser totalen Erschöpfung oftmals bewahren kann. Ja, die zwingend ist. Also das unterbricht natürlich auch meinen Tag, aber so ist es eben.
Ich muss mal ganz platt fragen, wie ist denn das, wenn man sowas hat und fängt dann an, darüber zu sprechen? Kriegt man dann schon mal die Frage irgendwie, ob du jetzt Verschwörungstheoretikerin geworden bist oder vielleicht die Unterstellung, dass du jetzt einfach bekloppt geworden bist?
Mhm, absolut. Also in der ersten Zeit meiner Erkrankung, und das dauerte schon 1-2 Jahre, gab es, ja, weil man auch zu wenig darüber wusste, wenig Verständnis. Es wurde vielleicht vielfach auf diese psychische Schiene gesetzt. Es gibt ein großes Schweigen in der Sache, warum auch immer so ist. Und ich wünschte mir von Herzen, dass man offen und ehrlich diese ganze Geschichte aufarbeitet. Nur dann können wir natürlich auch zukünftig mit möglichen Pandemien, Impfempfehlungen umgehen. Da passiert viel zu wenig.
Wie reagiert dein Umfeld darauf, dass du selber dich jetzt als Impfgeschädigte betrachtest?
In meinem Umfeld sind, glaube ich, die meisten geimpft und bejahen auch die Impfung. Ich selbst denke auch, dass es vielleicht viele bewahrt hat vor schweren Folgen, gehöre aber eben zu diesen Impfgeschädigten. Und in meinem Umkreis, also meine Familie, meine engsten Freunde, sehen das durchaus und erkennen das an. Ich glaube, das ist auch ganz wesentlich für das eigene Leben, dass man umgeben ist von Menschen, die Verständnis dafür haben, die das anerkennen und die das nicht abtun. So war es zunächst ja so, dass ich von Arzt zu Arzt gerannt bin, also gewackelt bin, denn ich konnte nicht richtig gehen. Und da man nichts finden konnte, ging man immer wieder von psychischen und psychosomatischen Erkrankungen aus. Und psychosomatische Erkrankungen sind schwere und anzuerkennende Erkrankungen. Darum geht es mir gar nicht. Aber ich hatte eine körperliche Ursache. Ich hatte keine Depressionen. Ich war ein fröhlicher, leistungsstarker Mensch. Und das ist vielleicht immer so die Schiene, dass man denkt, oh, da kann ich körperlich nichts feststellen. Das hat möglicherweise psychische Ursachen. Dass diese Erkrankung psychische Folgen hat und psychosomatische Folgen hat, ist für mich gar keine Frage. Wie jede Erkrankung, jede Krebserkrankung macht Menschen traurig, isoliert sie vielleicht vom Leben. Und wenn ich so sehe, wie junge Menschen, insbesondere junge Menschen, isoliert in ihren Zimmern nur noch liegen können, ich meine, da würde man sich doch wundern, dass da nicht auch psychische Folgen entstehen. Aber sie sind eben nicht die Ursache der Erkrankung. Das ist der Unterschied.
Du hast viele Mediziner in deinem Umfeld auch. Viele haben auch selber geimpft. Sprechen die heute frei darüber? Merkst du ein Umdenken, etwas, dass es anders betrachtet wird?
Ja, in Teilen schon, aber in manchen Bereichen wird das auch ignoriert. Also da wird eben nicht nachgefragt, wie sieht's eigentlich aus? Oder Konstanze, was kann man dagegen eigentlich machen? Was machst du eigentlich zurzeit dagegen? Da herrscht ein bisschen Stille. Aber nicht bei allen, das kann ich nicht so sagen. Und ich habe alles gemacht, also wirklich, ich habe alles gemacht, um zu genesen. Ich habe zum Beispiel eine Hyperbar-Sauerstofftherapie gemacht in Hamburg. Da sitzt man in so einer Druckkammer und atmet 100%igen Sauerstoff ein. Das musste ich dann aber nach vielleicht 15 Malen abbrechen, weil es mir so schlecht ging, weil es einfach den Körper total überlastet hat. Ich war bei wunderbaren Heilpraktikern und Heilpraktikerinnen. Ich habe letztes Jahr einen Klinikaufenthalt gehabt in einem Dialysezentrum. Ich habe da eine Immun- Apherese gemacht. Das muss man sich vorstellen, das ist eine Art Blutwäsche, bei der alle Antikörper, unter anderem eben auch die Autoantikörper, die mein System angreifen, herausgefiltert werden. Das hat mir wirklich geholfen. Die Chancen waren 50-50. Aber leider ist zu Beginn dieses Jahres sind wieder diese Crashs, so nennt man diese Zusammenbrüche des Systems, aufgetreten, sodass eigentlich klar ist, dass mein Körper offensichtlich diese Autoantikörper auch selbst wieder nachproduziert.
Diese Frage platziere ich jetzt wahrscheinlich bei dem falschen Menschen, aber wir beide schnacken gerade drüber. Lauterbach hat selber 23 gesagt, es gibt Impfgeschädigte. Öffentlich-rechtliche andere Medien haben darüber berichtet. Es gibt ja sogar mindestens in Marburg am Uniklinikum eine Ambulanz. Ja. Warum fällt es dir und anderen Betroffenen, glaubst du, so schwer, diese Anerkennung durchzufechten?
Das ist eine ganz, ganz schwierige Frage, Jan. Ich glaube, dass das zusammenhängt mit einer gewissen Starrheit auch in unseren Systemen. Ich denke zum Beispiel, die Pest war eine Krankheit, von der man annahm, sie sei eine Strafe Gottes. Und natürlich weiß man heute, dass es mit Hygienebedingungen zusammenhing und hängt. Und diese Offenheit würde ich mir wünschen in dem medizinischen Bereich und in dem Bereich der Forschung. Vielleicht, Jan, hat das auch zu tun mit, das weiß ich aber nicht, mit Schuldeingeständnis. Das kann ich aber zu wenig beurteilen. Ich wundere mich, dass es da nicht eine große Offenheit gibt.
Lass uns über das Leben sprechen. Und ich glaube, das ist bestimmt schwer. Ich bewundere deinen Mut, darüber zu sprechen, dass du ein Stück weit verloren hast. Ein großes Stück. Du hast es schon gesagt, du warst Lehrerin und das mit Leib und Seele.
Ja, das war ich wirklich. Also ich habe meinen Beruf sehr geliebt und ich vermisse den, das hörst du auch an meiner Stimme. Ich vermisse ihn bis heute. Ich bin so unfassbar gerne Teil dieser Schulgemeinschaft gewesen, sowohl mit den Kollegen und Kolleginnen als auch besonders mit meinen Schülerinnen und Schülern. Ich bin wirklich, wirklich interessiert an dem, was die jungen Menschen denken, was sie vorhaben, wo Fragen sind, wo Zweifel sind. Und mich hat es beseelt, mit ihnen gemeinsam darüber nachzudenken, Lösungen zu finden auf Fragen des Lebens. Meine Fächer sind ja auch Religion und Deutsch. Da passt es eben, dass man ganz viel über solche Fragen nachdenkt, dass man nicht immer auf einen Nenner kommt, dass man nicht immer Antworten findet. Das ist im Grunde das Herausfordernde. Und das vermisse ich sehr.
Du hattest im Privaten eine Scheidung vor einigen Jahren und bist auch da aktiv geworden. Hast eine Selbstberatungsgruppe gegründet. Ich hoffe, das Wort ist das Richtige.
Nein, ist nicht. Ja, du holst aber auch wirklich die härtesten Dinge hier raus. Ja, das war wirklich ein großer Einschnitt in meinem Leben, meine Scheidung. Da kann ich vielleicht auch noch zu meiner eigenen Kernfamilie, zu meiner Ursprungsfamilie etwas sagen. Das hat mir den Boden unter den Füßen weggezogen. Ich wollte, wie die meisten Menschen, auch für meine Kinder eine gesunde Familie. Ich hatte mir immer vorgestellt, eines Tages sind die vielleicht irgendwo in der Welt und kommen immer wieder an den Küchentisch ihrer Eltern zurück. Und das hat sich alles verändert. Und da habe ich sehr schwer dran zu tragen gehabt und konnte, glaube ich, lange Zeit nicht, vielleicht schlechter als manch eine andere oder manch ein anderer, einen neuen Lebensentwurf für mich entwickeln. Und ich habe dann aber versucht, das Ganze in etwas Sinnhaftes umzuwandeln und habe eine Beratungsgruppe gegründet für Menschen, die in Trennung leben oder die getrennt sind. Das war zunächst keine Selbsthilfegruppe, sondern eine Gruppe, die ich ehrenamtlich angeboten habe mit von mir vorbereiteten Themenabenden. Zum Thema Kommunikation mit dem Ex oder ähnliche Themen, die mir so auf der Seele brannten. Und diese Gruppe besteht nach vielen Jahren immer noch. Und ich wollte so gerne, dass die Frauen, und so ist es auch gelungen, sich nicht alleine fühlen, dass sie sich vernetzen, dass sie sich austauschen und gegenseitig aufbauen. Ja, das ist bis heute Bestand. Und ich glaube, dass es für mich wichtig war, aus so einer schweren Erfahrungen, die natürlich auch mit schwarzen Nächten verbunden war, etwas Gutes und Zukunftsorientiertes zu machen.
Ich bin kein Psychologe, aber ich bin scharf auf Muster. Da ist also ein Mensch, der kriegt wirklich einen Schlag ins Kontor, eine Trennung zum Beispiel, und macht was dran. Da ist ein Mensch, der kriegt einen Schlag ins Kontor, kriegt Schwierigkeiten nach einer medizinischen Maßnahme und kämpft sich jetzt durch ein Anerkennungsverfahren. Da frage ich mich natürlich, woher kommt die Kraft, woher kommt trotzdem der Wille? Du berichtest ja von deiner ME/CFS, was ja wirklich eine große Schwäche bringt. Woher nimmst du dann trotzdem die Kraft? Wer bist du da eigentlich?
Also ich müsste ja lügen, wenn ich sagen würde, es gäbe nicht auch sehr schwere Stunden. Also diese Phasen, in denen ich diese sogenannten Crashs habe, das muss man sich vielleicht so vorstellen, Menschen, die mir sehr nahestehen, mein Bruder, meine Eltern, vielleicht meine engsten Freundinnen und Freunde, die kennen mich dann so, weil sie vielleicht mal reingeguckt haben bei mir, dann liege ich nur noch und atme. Und Tage und manchmal Wochen. Und in diesen Phasen ist es schon schwierig, nach vorne zu gucken und Kraft und Energie für Zukünftiges zu entwickeln. Zumal es ja auch so ist, dass man nie genau weiß, wie gehe ich daraus hervor. Also komme ich wieder in den Status, in Kraftstatus, in dem ich vorher war, oder rutsche ich weiter runter? Es gibt so eine Einteilung, die heißt Bell Score. Man kann innerhalb dieser Einteilung ja auch weiter runterrutschen. Ich kenne viele Betroffene, die in Rollstühlen sitzen, die nur noch Kopfhörer aufhaben, und weil sie geräuschempfindlich sind. Und das ist keine Anstellerei, sondern das sind schwerst kranke Menschen. Aber du hast recht, ich stehe irgendwie immer wieder auf, und die Frage ist, woher das kommt. Und ich habe so mir auch über diese Frage natürlich Gedanken gemacht. Ich würde zum einen meine Ursprungsfamilie benennen wollen. Also ich komme aus einer sehr glücklichen Familie, würde ich sagen, mein Bruder und ich. Wir haben eine tolle Kindheit gehabt und auch gestritten und gelacht und waren bekloppt pubertär, und das hat es alles auch gegeben. Aber meine Eltern haben, finde ich, mit allen Ecken und Kanten, die jeder Mensch hat, so ein Grundvertrauen in uns gesetzt, sodass wir, das, was wir gemacht haben, war schon richtig. Und es wurde nicht jede Kleinigkeit, die wir gemacht haben, und das ist, glaube ich, auch wichtig, bewertet. Also nicht aus Desinteresse, sondern einfach, die machen das schon. Und egal, was sie jetzt für einen Sport machen oder wie sie sich anziehen oder welche Freunde sie haben. Und das war sicherlich auch nicht immer im Sinne meiner Eltern und entsprach vielleicht gar nicht ihren Vorstellungen von uns. Aber sie haben uns da im besten Sinne freigelassen. Und das, finde ich, ist was ganz Großartiges. Und ich denke, dass ich aus dieser, dass das so ein ganz fruchtbarer Boden ist, auf dem ich stehe und von dem ich komme. Das ist das eine. Darf ich das andere noch sagen?
Du darfst sagen, was du möchtest.
Das habe ich mir nämlich extra hier zurechtgelegt. Und zwar hat mir ein sehr guter Freund, also der Pastor auch ist, mir mal etwas geschrieben. Darf ich das einmal vorlesen? Also, Gott spricht: Ich sammle die Tränen ein und gebe den Träumen Luft. Ich schicke den Tod nach Haus und hole die Sterbenden auf meine Seite. Du fragst, wie das gehen kann? Vertrau mir. Mein Weg mit dir geht weiter, als deine Augen sehen und dein Verstand begreifen kann. Das hängt an meinem Spiegel im Bad. Und ich würde lügen, wenn ich sage, dass mich das jeden Tag aufbaut. Das ist Quatsch. Also mein Zweifel ist größer als mein Glaube. Das muss ich leider sagen. Aber, und angesichts dessen, was in der Welt passiert, ja erst recht. Und trotzdem, und das ist das richtige Wort an dieser Stelle, sehe ich das jeden Morgen und Abend. Und es führt mich in eine Zuversicht, nicht immer, aber oft, die, denke ich, auch im Rahmen meiner Erkrankung eine große Rolle spielt.
Hängt der Zettel schon immer an deinem Spiegel oder seit einiger Zeit erst?
Jetzt müsste ich lügen, vielleicht 2 Jahre oder so. Also ich war schon erkrankt, als ich diese wunderbare Nachricht bekam.
Mhm. Und findest die Orte, die Verse, die Menschen, die dir Kraft geben?
Ja, genau.
Im Vorgespräch sprachen wir darüber, ich weiß, du bist hier in dänischen Hagen aufgewachsen, also deren vom Land, warst dann in Kiel, hast dich ausgebildet und wohnst ja nun auch wieder in dänischen Hagen. Und es war dir wichtig, auch über die Tiere zu sprechen. Ich fand's wirklich interessant. Ich kann ja uns ja mal in die Karten gucken lassen. Ich mache immer ein Vorgespräch mit meinen fantastischen Gesprächspartnern. Und wir haben natürlich schwere Themen gehabt mit deiner Erkrankung und dem, was du erlebst und deinem Kampf. Aber als ich dich dann gefragt habe, gibt es etwas, was du unbedingt noch loswerden möchtest? Da kamst du auf ein ganz anderes Thema und das waren die Tiere. Was ist das mit Constanze David und den Tieren?
Wie lustig. Also ja, ich liebe Tiere wie viele Menschen. Und wir haben 16 Jahre lang einen fantastischen Golden Retriever gehabt, Lille mit Namen, die vor anderthalb Jahren leider gestorben ist. Und wir hatten hier drei Katzen, einen kleinen Kater, den ich dann aufgenommen habe, weil ich gedacht hatte, zwei, ob dann und drei dazu kommen, ob dann dritter dazu kommt oder nicht, ist auch egal. Und ein Otto, der, glaube ich, immer ganz unglücklich war, dass er eigentlich ein Mädchen, also eine weibliche Katze war, aber sah irgendwie aus wie ein Otto. Und dann hatten wir hier Hühner, über die werde ich dir gleich noch eine lustige Geschichte erzählen. Und mal ein kleines Lämpchen und so. Also mich beseelen Tiere. Und jetzt zurzeit habe ich gar kein Tier und ich würde sehr, sehr, sehr gern wieder einen Hund haben. Habe aber ein bisschen Sorge, was mache ich mit dem Tier, wenn ich wirklich in diesen schweren Phasen da niederliege. Also dass, wenn jetzt jemand zuhört und sagt, dann nehme ich den in der Zeit gerne. Also das ist so ein bisschen ganz nah an meinem Herzen, dass ich eines Tages wieder einen Hund möchte. Und die Hühner, ja, das war ganz lustig. Jan, willst du die Geschichte hören?
Na klar.
Ja, also ich wollte immer schon Hühner. Und ich denke auch, manchmal muss man einfach Dinge tun. Und dann hatten wir hier so einen kleinen Stall. Und es gibt ganz viele lustige Geschichten über diese Hühner. Ganz viele. Ich will dir nur eine erzählen. Ich fand, die sahen schlecht aus. Also es waren Oppingtonner, so nennt man die in Schleswig-Holstein, so Oppingtonner Zwerge. Die sind zauberhaft, das sind so ganz kompakte Hühner mit schwarzen Augen und die haben so einen kleinen süßen Kamm. Und die sahen irgendwie elend aus und die legten plötzlich auch keine Eier mehr, nur noch ganz selten. Und ihre Kämme waren so blass und ich dachte, oh Gott, was ist mit meinen Hühnern? Und habe die dann alle eingepackt in so einen Umzugskarton und bin dann zum Tierarzt gefahren. Und die guckte mich, die Tierärztin, mit großen Augen an. Was wollen Sie jetzt hier mit Ihren Hühnern? Also ja, ich mache mir Sorgen. Gucken Sie, wie sie aussehen. Und dann legen sie auch noch nur so selten Eier. Und dann hat sie, wahrscheinlich hat sie gedacht, so eine blöde Kuh aus der Stadt, die keine Ahnung hat. Und dann hat sie mich aufgeklärt. Dann hat sie gesagt, Frau David, im Winter legen Hühner nur noch wenig Eier. Da haben sie ihre Ruhephasen. Und in Legebatterien, es ist natürlich permanent Licht an, ist klar. Da gibt es diesen Wechsel in den Jahreszeiten nicht. Und also es hat ganz viele Geschichten mit diesen Hühnern gegeben, bis zuletzt ein fremder Hund bei uns im Garten war und einige der Hühner getötet hat. Auch die Glucke, ich hatte auch eine Glucke mit Küken, die leider dabei verstarben. Und dann blieb nur noch ein Huhn übrig. Eins hatte einen Schlaganfall. Entschuldigung, dass ich lache. Und ein Huhn blieb übrig, Fräulein Schmidt. Und Fräulein Schmidt hätte auch nicht lange alleine bleiben sollen, denn Hühner kannst du nicht alleine halten. Aber Fräulein Schmidt ging bei jedem Herbststurm immer raus und flog hier durch die Luft. Und eines Tages war sie vom Winde verweht. Also ja, ich habe jetzt keine Hühner mehr, aber das war eine tolle und fröhliche Zeit. Und wir hatten jeden Tag Eier. Mhm.
Eine schöne Erinnerung, an die du immer wieder zurückkehrst. Ja. Man merkt es dir an. Würdest du heute etwas anders machen und jetzt auf dein Leben betrachtet?
Ja, ich würde etwas anders machen. Ich würde, glaube ich, weniger bewerten wollen und gelassener wollen im Umgang mit meinen Kindern, mit meinen Mitmenschen, mit mir selbst vielleicht auch. Und ich denke da zum Beispiel an eine Situation, das war zur Kindergartenzeit meiner Tochter. Da fand eine Faschingsfeier statt und sie hatte sich ein kleines Kostüm ausgesucht. Sie wollte als kleine Maus gehen und dann war sie auch am Morgen verkleidet. Und als es dann losging, wollte sie nicht. Und sie weinte und sie wollte da nicht hin. Und so. Und ich habe damals gedacht, da muss man jetzt dran teilnehmen, sonst ist man außen vor und das gehört sich so und so weiter und so weiter. Und habe das Kind, habe meine Lulu dahin gebracht und ich sehe sie noch heute, als ich fuhr, wie sie diese kleine Maus an der Scheibe stand, mit Tränen in den Augen. Und da denke ich heute, wieso habe ich sie dahin gezwungen? Was für ein Quatsch. Was für ein Quatsch. Und da gibt es einige Situationen in meinem Leben, in denen ich hätte einfach gelassener sein wollen. Es gibt wirklich Probleme in der Welt und es gibt wirklich auch Fragen, und die wir lösen, die wir beantworten müssen. Aber das und solche Fragen sind einfach, die kann man einfach locker abschütteln. Und da würde ich an manchen Stellen etwas anders machen wollen. Und ich wollte ja noch was anderes sagen. Wenn ich noch mal leben würde, würde ich Wellenreiterin werden.
Wellenreiterin?
Ja, finde, das ist eine so Surfen, ne? Das ist eine so fantastische Sportart, so verbunden zu sein mit dem Wasser, mit Wind und Welle. Und ich finde es auch so eine so ästhetische Sportart, die man ja auch bis ins Alter machen kann. Also die Silver Surfer und so. So eine wäre ich gern gewesen, bin ich aber nicht.
Einblicke in die Personalität der Constanze David. Was erhoffst du dir von deinem Anerkennungsverfahren?
Also, am allerliebsten möchte ich natürlich gesund sein. Ich möchte gesund sein. Ich würde so gern letztlich wieder in meinen Beruf zurück. Ich habe andere kleine Wege gefunden, mit jungen Menschen gemäß meiner Kraft und Energie zu arbeiten. Aber das ist schon ein besonderer Beruf, in dem ich war. Und das wird sicherlich nicht passieren. Davon gehe ich nicht aus. Die Anerkennung würde aber für viele Menschen, die betroffen sind, bedeuten, dass man nicht nur Verständnis für sie hat, sondern dass eben auch Forschungsgelder investiert werden, dass die Forschung vorangeht, dass man da einen Blick drauf wirft. Und ja, es gibt ja die Frau Professor Scheibenbogen in der Charité, die ganz vorne ist in der Forschung, und dass man da voranschreitet. Ja, das ist mein primäres Anliegen. Ja.
Abseits davon, wie siehst du deine Zukunft?
Jan, das ist schwer. Also, ich bin ja jemand, der 1000 Ideen hat. Ich kann mir ganz viel vorstellen, und es scheitert oft daran, dass mein Körper das nicht mitmacht. Also ich habe gerade gelesen, eine Formulierung gefangen in seinem eigenen Körper. Das ist so, wenn du ja vieles nicht nur beruflicher seid, sondern auch in vielen Bereichen tolle Projekte, ehrenamtlich oder wie auch immer, nicht machen kannst. Ich habe ein Projekt 2027, darüber kann ich aber noch nicht sprechen. Ich glaube, das ist was Gutes. Das ist geboren aus dem Gedanken, wenn ich nicht in die Welt kann, denn das kann ich nicht, ich kann nicht richtig groß reisen, dann soll die Welt zu mir kommen. Aber das ist noch ein sehr ungelegtes Ei, insofern kann ich das noch gar nicht ausweiten. Ich glaube aber, ich brauche solche Projekte und solche Ziele, wie jeder Mensch auch, um nach vorne gucken zu können.
Als halbwegs empathischer Mensch habe ich nach unserem Gespräch das Bedürfnis, dir irgendwas zu wünschen. Ich weiß aber nicht, was. Was kann ich dir wünschen?
Also sicherlich ist es wichtig, mir zu wünschen, dass meine Energie so bleibt, wie sie jetzt zurzeit ist, dass ich die Zuversicht nicht verliere. Und weißt du was, Jan? Einfach, dass das Leben bunt ist und dass es herrlich ist, auch in dem eingeschränkten Maße, in dem ich es leben kann.
Das wünsche ich dir. Und jetzt ganz konkret wünsche ich dir ein gutes Ausruhen nach unserem Gespräch, das dich angestrengt hat.
Ich danke dir sehr. Dankeschön.
Und ich danke dir.
Der Schleswig-Holstein-Schnack auf NDR 1 Welle Nord.